Der Angeklagte. Das Massaker von Rumbula holte Ernst ein, Jahre bevor mein Vater davon erfuhr. Seine erste Vernehmung ist datiert auf den 25. Juli 1965. Ernst erschien zwei Tage vor seinem 69. Geburtstag morgens auf der Polizeistation in Meinerzhagen. Dort wartete auf ihn bereits der leitende Oberstaatsanwalt am Landgericht Hamburg. Die beiden sprachen lange miteinander, von 9 Uhr in der Früh bis 3:30 am Nachmittag. Zeit für eine ausgedehnte Pause fanden sie aber auch. 2 Stunden wurden Ernst gestattet, um nach Hause zu fahren, dort zu Mittag zu essen und vielleicht auch ein Nickerchen zu machen. Auf mich wirkt das sehr komfortabel. Die Annehmlichkeiten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für meinen Großvater nun ernst wurde. Dass er lange davon ausgegangen sein mag, unbehelligt zu bleiben, ist für mich jedoch nachvollziehbar. Die führenden Nazis waren längst tot oder verurteilt worden. Die in Riga am meisten gefürchteten SS-Funktionäre waren entweder im Kampf gegen die Sowjets gefallen, hatten sich umgebracht oder waren auf andere Weise ums Leben gekommen. Ein sowjetisches Militärgericht hatte Friedrich Jeckeln schon am 3. Februar 1946 nach kurzem Prozess in der lettischen Hauptstadt hinrichten lassen. Als Ernst Anfang der 1950er Jahre wieder auf die Beine kam, verschwand die justizielle Aufarbeitung aus der öffentlichen Wahrnehmung. In weiten Teilen der Justiz breitete sich eine trügerische Ruhe aus. Das lag am Ost-West-Konflikt, dem wirtschaftlichen Wiederaufbau und schlicht am fehlenden Willen vieler Verantwortlicher. Mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, der erstmals das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen im Osten Europas und die damit verbundenen Versäumnisse bei der Strafverfolgung aufdeckte, setzte indes ab 1958 eine Debatte über die NS-Vergangenheit ein, die bis weit in die 60er Jahre hineingeführt werden sollte. Die zentrale Stelle in Ludwigsburg nahm ihre Arbeit auf. Parallel dazu begannen die Mühlen der Justiz stärker zu mahlen als bisher. Das sorgte nicht nur für Beifall. Rechtsextreme erhielten Zulauf. Viele forderten einen Schlussstrich. Die Zeit drängte und nach heftigen Debatten im Bundestag wurde die Verjährungsfrist für alle Kapitalverbrechen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs verlängert. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelte die ganze Zeit über still und leise wegen der Tötungsverbrechen im Raum Riga. Die Arbeit verlief zäh, aber immerhin systematisch. Name reihte sich an Name. Verdacht an Verdacht. Wenn die Beweise ausreichten, wurde Anklage erhoben und Zeugen vorgeladen. So geriet Ernst zunehmend in den Blick der Ermittler. In Kirspe, fernab der großen Städte, bekam man von all dem kaum etwas mit. Die glühenden Nationalsozialisten von einst schwiegen gegenüber ihren Nachkommen eisern über ihre Taten. Akten, die belastendes Material hätten enthalten können, waren längst zu Staub zerfallen, in Freudenfeuern hinter dem Amtshaus aufgegangen, als die Amerikaner anrückten. Und was an Hinweisen auf frühere Verantwortlichkeiten und Spuren zu jüdischen Bürgern noch vorhanden war, verschwand aus den Karteien. Für das Gros der Kirsper Nazis ging die Rechnung auf. Fritz Kubier, der Bürgermeister aus der Zeit des Dritten Reichs, wurde im öffentlichen Gedächtnis bald nicht mehr erwähnt und wird es bis heute nicht. Die Nazis von einst deckten sich gegenseitig. Ihre Namen kannte jeder, ihre Rollen verblassten. Die Kirsper Zeit während des Dritten Reichs wurde zur Blindstelle. Auch die Lokalzeitungen hielten still. Eine Kirsper Kollegin, die über Jahrzehnte die Berichterstattung vor Ort prägte, sagte mir, in der Redaktion war nie die Rede davon. Das wurde alles totgeschwiegen. Das funktionierte für alle offenbar ganz gut. Für alle bis auf Ernst. Dass der Staatsanwalt und Ernst im Juli 1965 gleich 4,5 Stunden miteinander sprachen, mag auch an meinem Großvater selbst gelegen haben. Das Protokoll dieser ersten Unterredung umfasst knapp 10 eng beschriebene DIN-A4-Seiten. Es scheint mir, dass Ernst bei dem Gespräch kein Blatt vor den Mund nahm. Freimütig erzählte er, wie er zum Nazi wurde, welche Rolle er beim Massaker von Rumbula spielte und warum die Ermordung der Juden in Riga niemandem verborgen bleiben konnte. Ich frage mich, warum Ernst sich so bereitwillig als Zeuge äußerte. Er hätte die Aussage auch einfach verweigern können. Ein Händedruck, ein Wiedersehen. Abwarten und hoffen, dass es das gewesen sei. Wusste er nicht, dass er sich mit seiner Aussage selbst belastete? Wollte er tatsächlich reinen Tisch machen, weil ihn sein Gewissen quälte? Oder trat er die Flucht nach vorn an, weil ihm bereits eröffnet worden war, dass parallel geprüft wurde, inwiefern er sich im Baltikum strafbar gemacht hatte? Vielleicht denke ich zu kompliziert. Vielleicht waren seine Aussagen nur impulsgesteuert. Dafür sprechen die großen Unterschiede, die sich erkennen lassen, wenn man alle 5 Vernehmungen zwischen 1965 und 1969 nebeneinander legt. Die 2. Vernehmung, wiederum als Zeuge in einem anderen Vorermittlungsverfahren, ist nichtssagend. Ernst mauerte. Der Kommissar des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes biss sich bei dem Termin am 7. März 1968 in der Kirsper Amtsverwaltung an ihm die Zähne aus. Nur eine Woche später, gegen 16 Uhr, klingelte Ernst an der Pforte der zentralen Stelle in Ludwigsburg. Das war der Tag, an dem er wortlos in Kirsper aufgebrochen war. Das Protokoll der 3. Vernehmung liest sich wie ein Flickenteppich. Die Ermittler fassten seine Aussagen sinngemäß in 7 Punkten zusammen. Ernst wiederholte vieles aus seiner ersten Vernehmung. Hier und da veränderte er ein Detail oder fügte eines hinzu. Ergiebig war auch dieser Auftritt nicht. Im Sommer 1968 dann wurde Ernst wieder gesprächiger. Die Vernehmung am 9. Juli in der Kirsper Amtsverwaltung liest sich wieder ähnlich wie die erste. Ebenso die 5. und letzte, die am 9. März 1969 noch einmal in Meinerzhagen stattfand. Zu jenem Zeitpunkt liefen schon die Voruntersuchungen. Ernst war ein Angeschuldigter. Meine Mutter und auch mein Vater haben mir immer wieder versichert, dass sie von Ernsts Rolle bei den Massakern nichts mitbekommen haben, bis Anfang 1969 der Postbote meiner Großmutter den Brief mit der Vorladung aus Hamburg überreichte. Ich glaube ihnen. Was aber war mit Lilo, seiner Frau? Manchmal hüten Menschen Geheimnisse voreinander. Ehepartner bilden da keine Ausnahme, selbst wenn sie glücklich und lange miteinander verheiratet sind. Die Autorität in der Familie war Ernst. Dachte mein Großvater, er müsse seine Taten in SS-Uniform vor ihr geheim halten? Schwieg er deshalb über die Morde? Wer liebt, will vertrauen, sich fallen lassen. Wenn die Liebe zwischen beiden so stark war, hätte er da nicht mit Lilo darüber sprechen müssen? Oder hatte er Sorge davor, dass sie ihn danach mit anderen Augen sehen, die Morde das Band zwischen ihnen zerreißen würde? Wer liebt, will geliebt werden. Vielleicht lebte er deshalb lieber mit seinem dunklen Geheimnis. So dachte ich lange. Mittlerweile fürchte ich, dass die Unwissenheit meiner Großmutter nicht den Tatsachen entsprach. Das geht aus 2 Episoden hervor, die ich unabhängig voneinander und um Jahre versetzt erzählt bekam. Die erste Begebenheit erzählte mir ein Schulfreund, dessen Familie am Kirsper Bahnhof wohnte, von sich aus, ohne von meinen Recherchen etwas zu ahnen. Ernst muss in jener Zeit auf Heimaturlaub gewesen sein. Damals tauchte er vor der Fabrikantenvilla der Familie auf. Man kannte sich von Kindesbeinen an und sprach über dies und das. Als die Dame des Hauses Ernst fragte, was denn seine Aufgabe im Krieg sei, antwortete er sinngemäß auf Plattdeutsch: »Ich tue nichts anderes als Juden umbringen.« Die Dame, so berichtete mir der Freund, habe ihn daraufhin der Tür verwiesen. Ob die Vorfahrin tatsächlich so resolut gehandelt hat, wie sie behauptete, steht dahin, aber es klingt so, als ob Ernst, was seine Aufgaben anging, ihr gegenüber kein Blatt vor den Mund nahm. Auch in der Familie hat Ernst offen über seine Taten gesprochen. Das erzählte mir Klaus, der Sohn seines jüngsten Bruders Arthur. Die Sicht der überlebenden Geschwister auf Ernst, das erfahre ich bei dem Gespräch auch, war nicht die liebevollste. Ernst hatte in seinem Lebenslauf schon von Erbstreitigkeiten berichtet. Von Klaus erfahre ich, dass sein Vater und dessen Schwester Betty sogar zwischenzeitlich den Kontakt zu ihm abgebrochen hatten. Über die Details, sagt Klaus, habe er sich mit seinem Vater nie zu sprechen getraut. Als er einmal davon anfing, sei sein Vater in Tränen ausgebrochen. Das habe ihm gereicht. Den eigenen Vater weiter zu befragen und zu sehen, wie er darunter litt, das habe er nicht übers Herz gebracht. Ich erfahre nur noch, dass Arthur in den 1920er Jahren seine Ausbildung wegen des Niedergangs des Bauunternehmens abbrechen musste und Ernst bei der Vormundschaft, Peter Friedrich, der Vater der beiden, war ja tot, keine rühmliche Rolle gespielt habe. Inwieweit der Schmerz und die Wut auf meinen Großvater gerechtfertigt waren, lässt sich nicht mehr sagen. Aber das Bild, das Arthurs Sohn mir skizziert, deckt sich mit dem, das ich mir selbst im Laufe meiner Recherchen von ihm gemacht habe. Großspurig sei Ernst gewesen. Er habe auf zu großem Fuß gelebt. Und ja, sie hätten nicht nur gewusst, dass er ein Nazi war. Das war schon bekannt mit den Juden, versichert mir Arthurs Sohn. Gegenüber meinen Eltern hielt Ernst seine Fassade aufrecht. Selbst dann noch, als es ihm gesundheitlich immer schlechter ging. 1966, im Jahr also, in dem er sein 70. Lebensjahr vollendete, übertrug er das Büro offiziell an meinen Vater und überschrieb auch das Wohnhaus auf ihn. Vorangegangen war laut meiner Mutter ein erbitterter Streit zwischen Ernst und seinem Sohn. Meinem Vater habe es gereicht und er habe ihn vor die Wahl gestellt. Entweder du übergibst mir die Verantwortung oder ich gehe mit meiner Frau nach Spanien. Die Stelle als Ingenieur bei einem großen deutschen Unternehmen dort habe er bereits in der Tasche gehabt. Zum ersten Mal, so wirkt es auf mich, gab Ernst gegenüber seinem Sohn nach, auch wenn mein Vater dafür seinerseits keinen unerheblichen Preis entrichtete. Lilo und Ernst durften bis zum Lebensende mietfrei in dem Haus wohnen bleiben. Um Geld musste sich Ernst keine Gedanken mehr machen, bis zu seinem letzten Atemzug.